Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Am Mikrofon Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Das Oktoberfest ist bereits abgesagt, die ersten Karnevalsveranstaltungen ebenfalls und auch die großen Weihnachtsmärkte in Deutschland könnten dieses Jahr möglicherweise ausfallen, denn dicht gedrängte Menschenmassen sind in Corona-Zeiten keine wirklich gute Idee. Die Kieler Woche ist dagegen am Wochenende trotzdem gestartet. Ein Thema heute in unserer Sendung. Außerdem geht es bei uns um Pop-up-Radwege in Berlin und um Rechtsextremismus in Brandenburg. Dort wurde heute der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Rechtsextreme, Linksextreme, selbsternannte Reichsbürger, Islamisten. Die Demokratie in Deutschland hat viele Feinde. Beobachtet werden diese durch den Verfassungsschutz, der als Teil der wehrhaften Demokratie frühzeitig vor bedenklichen Entwicklungen warnen soll. Heute wurde in Brandenburg der aktuelle Landesverfassungsschutzbericht vorgestellt. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Amelie Ernst in Potsdam. Frau Ernst, die Zahl der potenziellen Rechtsextremisten in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren ja immer weiter gestiegen. Hat sich denn dieser Trend im vergangenen Jahr fortgesetzt?
Ja, das hat er. Es geht weiter in dieselbe Richtung und zwar sehr deutlich nach oben, muss man sagen. Also die Zahl der Rechtsextremisten ist das sechste Mal in Folge gestiegen auf jetzt genau 2.765 Personen. Das sind über 1.000 mehr als 2018, also im Jahr davor. Die Statistik bezieht sich auf 2019 und das liegt eben unter anderem daran, dass allein schon die Mitglieder des AfD-Flügels und der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hier in Brandenburg einen Großteil ausmachen, die seit dem vergangenen Jahr eben beobachtet werden. Und dabei spielt es dann auch keine Rolle, dass sich der Flügel ja mittlerweile formell aufgelöst hat, sagte heute Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller.
Wir haben da mehrere Faktoren. Erstens mal ist es die Weiterentwicklung des bisherigen Trends mit einer deutlichen Dynamik, aber vor allen Dingen die Verdachtsfälle Junge Alternative und der Flügel. Allein beide zusammen mit 670 Personenpotenzialen geben einen deutlichen Anstieg her. Und die übrigen Steigerungen ergeben sich durch Erkenntnisgewinne im Bereich der sozialen Netzwerke, im Bereich der sozialen Medien, wo wir Erkenntnisse gewonnen haben. Und eben auch das Superwahljahr 2019 ist nicht zu vernachlässigen mit seinen vielen Propaganda- und PMK-Delikten.
Aber die Delikte sind eben das eine, aber auch der Rechtsextremismus, der versteckter stattfindet, um den geht es. Also ohne polizeilich erfasste Delikte im Hintergrund und der kommt eben manchmal auch ganz harmlos daher, zum Beispiel eben als Bürgerprotest.
Die Verfassungsschutzämter im Bund und Land, Sie haben es ja gerade angesprochen, haben die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Spielt das denn weiter in dem Verfassungsschutzbericht noch eine große Rolle?
Naja, das spielt in diesem Bericht, der sich ja eben, wie gesagt, auf das Jahr 2019 betrifft, erstmal nur am Rande eine Rolle, weil eben die Brandenburger AfD auch erst seit diesem Sommer beobachtet wird offiziell. Aber indirekt zählten eben auch 2019 schon viele Brandenburger AfD-Mitglieder zum Flügel. Jörg Müller hat es eben gesagt, also genauer gesagt 640 Personen sind allein schon aus dieser Flügelgruppierung in die Statistik gefallen. Und es geht aber natürlich auch um sehr viele oder auch immer mehr sehr lose organisierte Rechtsextremisten, also die nicht in einer festen Struktur sind. Da ist von Grauzonen die Rede, die immer größer werden, also von Leuten, die sich mal bei der einen Demo sehen lassen, die mal in dem einen Verein auftauchen oder im sozialen Netzwerk irgendwie sich äußern, die aber nicht klar bei der AfD zum Beispiel zu verorten sind, weil sich eben der Rechtsextremismus offensichtlich immer wieder rein in die Gesellschaft bewegen will, sagte heute Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen.
Es hat mit Sicherheit mit verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, nämlich der Entgrenzung, insbesondere des Rechtsextremismus, auch im Netz, aber auch im Umfeld jetzt der SARS-CoV-19 Einschränkungen gibt es natürlich auch Frustrationen bei vielen Menschen, die wiederum versuchen, solche rechtsextremistischen Bestrebungen für sich zu nutzen.
Und dann ist man eben zum Beispiel bei Demonstrationen, die sich formell gegen zum Beispiel die Corona-Maßnahmen wenden, aber auf denen vor allen Dingen Rechtsextremisten versuchen, möglichst viele Anhänger zu gewinnen, die sie dann zu sich sozusagen rüberziehen können, zu ihrer Kritik am politischen System, an der Gesellschaft, an den Regierungsparteien etc. Also wo es darum geht, vorhandenen Frust aufzufangen und den in eine bestimmte Richtung hin zu kanalisieren.
Wir haben eben viel über potenzielle Rechtsextremisten gesprochen. Also ich sag mal, das potenzielle Personal der Szene. Was sagen denn die Zahlen zur Entwicklung bei den rechtsextremistischen Straftaten? Können Sie das vielleicht noch ein bisschen
konkreter aufschlüsseln? Ja, auf den ersten Blick erstaunlich. Die Zahl der rechtsextremistischen Gewaltstraftaten ist im Vergleich zu den Vorjahren sogar gesunken. Das sind 90 für 2019, die man zählt. 2018 waren das noch 123. Und nur mal so zum Vergleich, 1992 waren es 254. Also in diesen Jahren oder vor vielen Jahren spielte Gewalt noch eine größere Rolle. Natürlich dazu immer noch Propagandadelikte, beschmierte Plakate etc. Also man könnte aber vereinfacht sagen, im Moment geht es im Rechtsextremismus nicht in erster Linie um das Ausüben von Gewalt, sondern um das Organisieren von Mehrheiten, politischen Mehrheiten, auch gesellschaftlichen Mehrheiten. Und deshalb wehrt man sich in dieser Szene im Moment auch vehement gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Das tut zum Beispiel auch Christoph Berndt, der leitet den flüchtlingsfeindlichen Cottbusser Verein Zukunft Heimat, sitzt auch für die AfD im Landtag und möchte Andreas Kalbitz als Fraktionschef nachfolgen.
Der Verfassungsschutz wird leider politisch instrumentalisiert. Er ist nicht unabhängig. Und wir sehen, dass das zur Folge hat, dass politische Gegner hier mit dem Etikett rechtsextrem bedacht werden.
Und diese Erzählung von dem angeblich politisch motivierten Verfassungsschutz, die hören wir in den vergangenen Wochen hier immer wieder, wenn man eben die Brandenburger AfD darauf anspricht, auf die Beobachtung. Und dieses Argument soll dann sicherlich auch mögliche Anhänger, potenzielle Unterstützer in Zweifel bringen.
Wie haben sich denn die Zahlen bei linksextremistischen und islamistischen Straftaten entwickelt?
Ja, auch da sind die Zahlen 2019 leicht gestiegen, allerdings auf jeweils einem deutlich niedrigeren Niveau. Also 650 Linksextremisten zählt der Verfassungsschutz derzeit in Brandenburg und 190 Personen, die man dem Islamismus zurechnet. Vor allen Dingen kommen die aus der Kaukasusregion. Die habe man im Blick, hieß es heute, aber die größte Gefahr insgesamt geht laut Verfassungsschutz eben derzeit in Brandenburg vom Rechtsextremismus aus, eben mit diesen vielen verschiedenen Facetten und Strategien.
In Potsdam wurde heute der neue Verfassungsschutzbericht für Brandenburg vorgestellt. Einordnungen waren das von Amelie Ernst. Für Nordlichter war die Kieler Woche in den vergangenen Jahrzehnten so etwas wie das Oktoberfest für die Bayern. Ein riesiges Volksfest. Über 3 Millionen Besucher haben die Veranstalter im vergangenen Jahr gezählt. Dieses Jahr wird es allerdings gleich ein paar Nummern kleiner gefeiert. Das große Volksfest fällt praktisch aus. Dafür steht die eigentliche Segelregatta wieder im Mittelpunkt der Veranstaltung. Johannes Kulms über eine Großveranstaltung in Corona-Zeiten.
2020 ist kein gutes Jahr für Menschen, die vom Tango-Tanzen leben. Das weiß auch Rodrigo. Er stammt aus Buenos Aires und verdient sein Geld mit Auftritten in ganz Europa. Es ist der zweite Tag der Kieler Woche und Rodrigo legt los. Vertraut und sicher rauschen er und seine Tanzpartnerin über das Rathauspflaster. Dass die Dame im schwarz-weißen Kleid nur eine Puppe ist, deren Beine aus 2 Krücken bestehen, kann man schnell übersehen. Der Argentinier tritt das erste Mal bei der Kieler Woche auf. Was genau es mit diesem Volksfest auf sich hat, weiß er nicht. Doch auch dem Organisationsteam dürfte es in diesem Jahr nicht ganz anders gehen. Denn was genau die Kieler Woche 2020 sein soll, vor allem aber was sie sein darf, stand lange nicht fest. Nur eines war klar, ein feuchtfröhliches Halligalli, wie im vergangenen Jahr mit 3,5 Millionen BesucherInnen zwischen Bühnen, Buden und Achterbahn und den Segelwettbewerben auf der Förde, darf es nicht werden.
Also Sie sind auf jeden Fall alle registriert?
Ja, das ist schon mal gut.
Viele Konzerte und andere Veranstaltungen finden in diesem Jahr digital statt. Doch unter Auflagen gibt es auch unter freiem Himmel kulturelle und vor allem gastronomische Angebote. Wer die eingezäunten Areale allerdings besuchen will, muss eine Maske tragen und sich zuvor online registrieren. Damit sollen im Notfall Infektionsketten genau zurückverfolgt werden können. Insgesamt 50.000 kostenlose Tickets sollen über die 8 Tage rausgegeben werden. Das wäre nur ein Bruchteil jener Massen, die sonst zu dem Volksfest im hohen Norden strömen. Bei der kleinen Besuchergruppe aus Dithmarschen gibt es bei der Einlasskontrolle am Rathausmarkt jedoch Probleme. Der Drucker spinnt und die 2 Pärchen müssen 10 Minuten warten. Kein Problem, sagt Manja, die für die Auflagen durchaus Verständnis hat.
Also es ist schon schade, dass man nicht dieses große alle auf einmal und auf einem Haufen und man das jetzt auch so gestreut hat durch die ganze Stadt sozusagen und man erstmal hierher laufen muss. Aber so an sich, wir sind froh, dass die Kieler Woche überhaupt stattfindet.
Letzteres dürfte auch Daniel Günther unterschreiben. Natürlich sei diese Kieler Woche in diesem Jahr eine ganz andere, machte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident bei der Eröffnung am Samstagnachmittag deutlich.
Und ich wünsche mir natürlich ausdrücklich fürs nächste Jahr wieder in einem Rahmen auch die Kieler Woche begehen zu können, wie wir das in den Jahren davor immer gewohnt gewesen sind.
Normalerweise wird die Kieler Woche mitten in der Stadt vor einer großen Menschenmenge eröffnet. In diesem Jahr aber fand die kleine Zeremonie mit Schiffsglocke und dem unüberhörbaren Leinen-Lossignal am Ostseeufer im Stadtteil Schilksee statt. Das breite Publikum konnte nur via Livestream dabei sein. Das Olympiazentrum in Schilksee wurde 1972 für die Münchner Spiele errichtet und war Austragungsstätte der Olympischen Segelwettbewerbe. Die Eröffnungskulisse vor einem Wald von Hunderten von Masten soll auch eine Botschaft senden. Das Segeln steht bei dieser Kieler Woche im Fokus. Für Laura ist das selbstverständlich. Die 15-jährige Berlinerin nimmt zum zweiten Mal an der Regatta teil und hat gerade ihr Laserboot wieder zurück an Land gezogen. Der erste Tag sei leider nicht so gut gelaufen, meint die Leistungssportlerin. Aber die nächsten Regattatage werden besser, hofft sie.
Also mein Traum wäre es, irgendwann teilweise Segeln zu meinem Beruf zu machen, beziehungsweise niemals aufhören zu müssen, weil ich irgendwie was anderes machen muss oder so.
Neben ihr steht Theo, ebenfalls aus Berlin. Der 14-jährige Segler sieht das mit dem Leistungsdruck etwas gelassener. Doch auch für ihn ist die Kieler Woche ein Highlight. Erst recht in diesem Jahr, das arm ist an Segelwettkämpfen.
Das ist schon ziemlich besonders, dass sie hier stattfindet. Auch die ganzen anderen kleinen Regatten wurden jetzt alle abgesagt. Und das ist ja jetzt hier nur möglich wegen den ganzen Hygienemaßnahmen und so. Und ja, ist schon gut.
Wir wollen zurück zu den Wurzeln der Kieler Woche. Das haben die Veranstalter zuletzt immer wieder betont. Als Eingeständnis dafür, dass das Segeln als wichtige Ursprungsidee in den letzten Jahrzehnten angesichts einer wachsenden Kommerzialisierung der Kieler Woche aus dem Fokus geraten ist, wollen das die Veranstalter aber nicht verstanden wissen. Philipp Dornberger ist Chef des Organisationsteams. Er erhofft sich, mit der Kieler Woche zu zeigen, wie Großveranstaltungen auch in Corona-Zeiten stattfinden können.
Und jetzt zum Beispiel zur Kieler Woche habe ich einige Delegationen, die kommen und sich genau das angucken. Und das wollen wir aber auch. Wir wollen unser Wissen teilen, damit wir die Möglichkeit geben, dass auch andere wieder Veranstaltungen in den Zeiten machen. Also da machen wir kein Geheimnis drum, sondern die können bei uns wirklich mit auf die Areale sich die Hygienekonzepte anschauen und genau voneinander lernen. Das ist so unser Ansatz.
Die Zahl der Gastronomiestände scheint in diesem Jahr durchaus übersichtlich. Simon Jakobsen freut sich darüber. Der 32-jährige gebürtige Kieler hat schon viele Ausgaben des Volksfestes erlebt und fand alles zuletzt zu stark kommerzialisiert.
Also es ist auf jeden Fall eine Chance, vielleicht mal dieses Jahr sich so neu zu sortieren und mal reinzuhorchen, was eigentlich so gewünscht ist und das dann vielleicht in den nächsten Jahren umzusetzen.
Man kann an diesem überwiegend sonnigen Wochenende beinahe vergessen, dass doch an vielen Ecken ein Infektionsrisiko mit dem Coronavirus lauert. Wir haben ein ausgefeiltes Konzept, versichert Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.
Ich mache mir ehrlich gesagt im Moment mehr über das Wetter Sorgen als über die Hygieneregeln, weil alle, die sich an die Regeln halten, können auch sicher hier teilnehmen.
Ob es wirklich so einfach ist und der SPD-Politiker recht behält, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. So oder so ist klar, diese 126. Kieler Woche ist schon jetzt eine historische.
Die Kieler Woche in Corona-Zeiten, weniger Volksfest, mehr Segelregatta. Der Beitrag von Johannes Kulms. Der Radverkehr hat in den vergangenen Monaten kräftig zugenommen. Gerade in den Großstädten haben sich viele Menschen vorsichtshalber lieber auf den Fahrradsattel geschwungen, anstatt sich in volle Busse und U-Bahnen zu zwängen. Die Verkehrsplaner haben darauf reagiert und vielerorts spontan zusätzliche zeitlich befristete Radwege gebaut. Einzelne Autospuren wurden dafür in sogenannte Pop-up-Radwege umgewandelt. In Berlin hat jetzt allerdings das Verwaltungsgericht entschieden, dass diese Radwege wieder abgebaut werden müssen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Frau van Laak, wie hat das Gericht denn seine Entscheidung begründet?
Ja, Herr Römann, das Verwaltungsgericht sagt zunächst, dass grundsätzlich die Einrichtung solcher temporärer Radwege zulässig ist, ja, aber sie müssen begründet werden, und zwar mit der Gefahr, die an dieser Stelle für die Radfahrerinnen und Radfahrer konkret besteht. Das heißt, man darf es nicht machen wie die Verkehrsverwaltung mit der grünen Senatorin Regine Günther. Sie hatte diese Pop-up-Radwege allgemein mit der Corona-Pandemie begründet und gesagt, ja, es steigen eben gerade sehr viele um von der U-Bahn, vom Bus auf das Rad. Und weil der Radverkehr anwächst, brauchen wir schnell sichere Radwege. Und diese Begründung ist nicht stichhaltig, sagt das Verwaltungsgericht. An jeder Ecke, an jeder Straße, an der ein solcher provisorischer Radweg eingerichtet werden soll, muss eben eine Gefahrenlage für die Radfahrer vorliegen. Das heißt, die Gefahr kann auch nicht einfach behauptet werden, sie muss belegt werden, zum Beispiel mit Verkehrszählungen oder mit der Unfallstatistik.
Wie kam denn die Entscheidung bei den Klägern an und wer steckt vor allem hinter dieser Klage?
Na, hinter der Klage steckt die AfD. Also geklagt hatte ein AfD-Abgeordneter, gerichtlich vertreten durch einen anderen AfD-Abgeordneten, der vom Beruf Rechtsanwalt ist. Und klar, die AfD hat sich gefreut, sagt, das ist ein Sieg der individuellen Mobilität gegen den Autohass. Und die AfD freut sich, dass, ich zitiere, erstmals linke Ideologen von Richtern in ihre Grenzen verwiesen wurden. Jetzt müssten diese rechtswidrigen Barrikaden sofort abgebaut werden. Auch die CDU freut sich und die FDP. Die CDU sagt, die Senatorin bekommt die Quittung dafür, dass sie mit dem Kopf durch die Wand wollte und sie würde nur auf die Radlobbyisten hören.
Und was will das Land Berlin jetzt machen? Werden die provisorischen Radwege dann in den nächsten Tagen abgebaut?
Nein, das werden sie nicht. Zurzeit wird der Beschluss des Verwaltungsgerichts von den Juristen der Verkehrsverwaltung genau geprüft. Die Verwaltung hat 2 Wochen Zeit, um gegen die Entscheidung Beschwerde einzulegen. Also ich schätze das so ein, dass diese provisorischen Radwege erstmal bleiben, dass sich in Kürze das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg dann mit den Pop-up-Radwegen beschäftigen muss.
Und was bedeutet diese Gerichtsentscheidung jetzt für die Berliner Verkehrsstrategie? Da spielt der Radverkehr doch eine ziemlich große Rolle, oder?
Ja, das ist richtig. Rot-Rot-Grün hatte ja vor gut 2 Jahren ein Mobilitätsgesetz verabschiedet mit hehren Zielen, 1500 Kilometer sichere und breite Radwege. Das dauert allerdings. Wir haben bis jetzt 100 Kilometer. Dazu kommen eben diese 27 Kilometer provisorischen Radwege, die jetzt kassiert wurden vom Verwaltungsgericht. Also für Rot-Rot-Grün waren diese Pop-up-Radwege so eine Art Beleg. Schaut her, wir tun ja was. Wir verabschieden nicht nur ein Gesetz. Die Verkehrswende ist bereits auf der Straße angekommen. Und sollten sie wirklich zurückgebaut werden, wäre das ein herber Rückschlag. Aber grundsätzlich würde sich nichts ändern an diesen Umbauplänen für den Berliner Stadtverkehr.
Das Berliner Verwaltungsgericht hält die provisorischen Pop-up-Radwege für rechtswidrig. Einordnungen waren das von Claudia van Laak. Und damit geht unsere Sendung langsam, aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Campus und Karriere mit meiner Kollegin Regina Brinkmann am Mikrofon. Thema bei ihr unter anderem verschlammte Prüfungen und wie sich Studenten dagegen wehren. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.